Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify Your Life, das erste Mindset-Workbook, das Achtsamkeit, Mental Health und Rock'n'Roll vereint.
Wir sind Jana Solveig und Uwe Lerch, das Powerpaar hinter diesem Buch. Für mehr Tiefe und Sinn in lauten Zeiten.
Fühlst du dich ständig erschöpft und sehnst dich nach Klarheit, innerer Ruhe und Selbstwirksamkeit?
Mit dem Spirit des Rock'n'Roll zeigen wir dir, wie du deinen inneren Verstärker wieder auf die 11 drehst. Klar, fokussiert und lebendig.
Amplify Your Life. Jetzt mehr erfahren und vorbestellen auf www.amplifyyourlife.de. Hallo Leute, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Diesmal wird's etwas frostiger, denn es geht über den Ural in die Weiten von Russland, wo der deutsche Metal ebenfalls ab Mitte der 80er ein großes Thema war. Aber für alle, die neu am Start sind, hier mal ganz kurz noch zum Aufwärmen. In dieser Podcast-Staffel geht's darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rock-Hard-Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und quasi physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Wie versprochen geht's diesmal in den Osten. Blenden wir mal die ganze Corona-Pandemie für einen Moment kurz aus. Heutzutage reist man als erfolgreiche Metalband einfach per Flugzeug um die Welt, manche sogar mit dem eigenen Jet wie Iron Maiden. Aber es gab auch Zeiten, da war es wesentlich abenteuerlicher, in ferne Länder vorzustoßen. Accept waren damals die ersten, die die Symbolik aus Osteuropa auf ihrem Album Russian Roulette mit eingebracht haben. War dies eine Verarbeitung von Reiseerlebnissen? Woher kam eigentlich das Konzept und hat man damals auch schon gespielt? Ich traf Stefan Kaufmann, einst Drummer von Accept und später Gitarrist bei UDO, in der Klingenstadt Solingen in seinem Studio. Er hatte sehr präzise Erinnerungen dazu.
Es war nicht Russian Roulette, es war Objection Overruled, weil Russian Roulette war ja 1986, da war ja noch der eiserne Vorhang. Da konntest du alles vergessen. Das Einzige, was wir geschafft haben, und das war auch bemerkenswert, 86 haben wir ja in Polen gespielt. 5 Auftritte. Und das war ein Tag nach Tschernobyl. Und das heißt, damals hat ja Dokken unter anderem uns supportet und UFO und so weiter. Und die haben sich alle geweigert, mit in den Osten zu fahren, weil sie Angst vor der radioaktiven Strahlung hatten. Auch ganz viele Truckfahrer und Busfahrer haben sich geweigert. Das war also dann eine ziemliche Hektik, overnight, dass wir also irgendwie unser Zeug darüber bekamen, weil wir sind von Kopenhagen aus geflogen, da habe ich auch noch Videos von. Und das war natürlich halt auch für uns was ganz Besonderes, weil 86 existierte der Eiserne Vorhang noch. Wir mussten vorher die Texte einreichen und so weiter und so fort. Und die mussten übersetzt werden auf Polnisch. Und das Lustige zum Beispiel war damals, dass uns Amerika Schwierigkeiten gemacht hat, 86, Russian Roulette, wegen pro-russischer oder pro-sowjetischer Propaganda. Wir durften aber nicht in Ungarn spielen, wegen antisowjetischer Propaganda. Das war also die Hochzeit des Kalten Krieges, war klasse. Jetzt, wenn man drüber nachdenkt, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und drüber lachen. Und wir haben dann mit Objection Overruled haben wir das erste Mal in Moskau gespielt. Daran kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, weil es war damals wirklich noch so, dass sie hatten einfach ein neues PA gekauft, aber keine Kabel. Es war also wirklich noch die Aufbruchstimmung seiner Zeit. Und ich weiß noch, ich habe das die gesamte Nacht mein Schlagzeug aufgebaut, weil es waren teilweise, das ist kein Witz, Lampenständer als Beckenständer, die man einem dahingestellt hat und solche irgendwelche Sachen. Ich hatte nur meine Trommeln dabei, weil wir sind davon ausgegangen, naja, Ständer werden sie wohl haben. War ein großer Fehler. Und wir auch damals, ich habe dann nachmittags irgendwann gesagt, ich möchte jetzt irgendetwas zu essen haben, weil das, was man angeboten bekam, war furchtbar. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt 6 Dosen Cola haben und eine Toblerone. Ansonsten kann ich spielen. Ich brauche irgendwie Kalorien. Also das, und das war ein Hammerkonzert natürlich. Es war fantastisch, es war super. Und das war allerdings unser einziges Konzert, was ich mitgemacht habe mit Accept in Russland. Natürlich dadurch, dass der eiserne Vorhang gefallen war, war im gesamten Ostblock, nicht nur also in den ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken und natürlich halt auch in Ex-Jugoslawien und in Polen und überall, Tschechei, Tschechische Republik, Slowakei und so weiter, war ein irrsinniger Nachholbedarf. Ne? Also es war, sie waren ja quasi 40 Jahre lang abgeschnitten von der westlichen Musik. Man hat sie zwar unterm Ladentisch irgendwie gekauft, ich habe auch ein paar Aussagen von älteren Fans, die teilweise jetzt Generäle in der Roten Armee waren und so weiter, die gesagt haben, sie haben damals für umgerechnet irgendwie $100 irgendwie Balls to the Wall gekauft oder so weiter. Dann natürlich kopiert unter Freunden und Bekannten. Auf jeden Fall, sie hatten einen irrsinnigen Nachholbedarf und deshalb waren wir dann halt auch in der Lage, relativ große Tourneen im Ostblock zu spielen. Also nicht nur Russland, sondern auch Weißrussland, Ukraine, Kasachstan. Und das hier, der europäische Teil sowieso, also Tschechische Republik und Slowakei und was weiß ich, Polen und das Baltikum und so weiter.
Nach seinem Ausstieg bei Accept konnte sich auch Udo Dirkschneider schnell solo durchsetzen. Ganz ungewöhnlich entdeckte er mit UDO schon sehr früh den Osten und reiste mehrfach quer durch Sibirien. Ich traf ihn bei seinem Label AFM Records in Hamburg und hakte hier mal direkt nach.
Die erste Tour war teilweise mit dem Flugzeug. Nachdem wir aber da einige Kapriolen erlebt hatten, haben wir dann gesagt, wir fahren lieber mit dem Zug. Heutzutage kann man fliegen, also das ist nicht mehr große Playoffs, denn als wir angefangen haben drüben in Russland, dann haben wir dann doch eher gesagt, wir möchten dann doch lieber mit dem Zug fahren.
Poyezd po Rossii, mit dem Zug durch Russland. Train Ride in Russia. Damit überwindet man sie und es ist halt auch für mich immer noch eine der schönsten Arten, ein Land kennenzulernen, wo man vorher noch nicht war. Wenn du jetzt einfach nur fliegst, dann fliegst von A nach B. Ein Flugkapitän hat mal gesagt, wir überwinden nicht den Atlantik, wir ignorieren ihn. Und genauso sehe ich das halt auch im Reisen. Und wenn man halt Russland, diese ganzen Weiten, wenn man die mal aus dem Zugfenster raus sich betrachtet und diese Gebirge und der Ural und die Taiga und diese riesen Weizen- und Kornfelder und so weiter. Das ist einfach so klasse und es ist halt etwas, was wir uns gegönnt haben.
Wobei man mit dem Zug dann auch sehr viel sieht halt. Das haben wir das Land also ziemlich gut kennengelernt. Und es ist eigentlich ein tolles Land. Das war eigentlich auch sehr ungewöhnlich. Das war 98, waren wir das erste Mal drüben. Und da hat ein alter Bekannter von mir, der früher Accept in Holland gemacht hat, gesagt, hier, ich habe ein Angebot für euch, mit dem ich also immer die ganzen Jahre in Kontakt war. Ihr könnt in Russland spielen. Ich habe gesagt, ja, okay. Ich war 93 einmal in Moskau mit Accept. Das war eigentlich eher eine Katastrophe, aber jetzt nicht die Show und die Halle, sondern eigentlich die ganzen Umstände. Und dann war ich etwas verwundert und dann kamen wir praktisch mit den Leuten ins Gespräch. Und die ganze Tour fing dann in Kasachstan Almaty an. Und da habe ich gedacht, das kann uns keiner kennen, das kann nicht sein. Ja, und oh Wunder, wir waren dann eine der wenigen Bands, die, sag ich mal, nicht nur Moskau und St. Petersburg spielen konnten, sondern wir waren tatsächlich hinten bis Vladivostok durch, also einmal durch die komplette Nation. Und das war schon irgendwie, also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen perplex, dass man so angesagt war in den Ländern, ja. Überhaupt allgemein im Ostblock, also UDO ist eigentlich, kann man sagen, sehr gut angesagt im Ostblock, speziell also wie gesagt Russland.
Mehr als ein russisches Heimspiel hatte Viktor Smolski, zur Zeit unseres Gespräches der Gitarrist bei Rage, heute ebenso erfolgreich mit seiner Band Almanac. Er macht besonders gerne Abstecher in seine Heimat, links und rechts vom Ural.
Ja, das angefangen, dass ich meine, in Russland, das ist meine Heimat. Und mit meiner ersten Band war ich sehr erfolgreich. Und damals war richtig gute Zeiten. Also ich glaube, über 10 Millionen habe ich verkauft da. Damals noch LPs. Das war richtig spaßige Zeit mit dreimal am Tag ausverkauftes Stadion. Das war, wow, wild. Leider ist nicht mehr so. Aber das immer noch macht Spaß, da zu spielen. Und ich glaube, dass letzte 10 Jahre viele Metal-Bands aus Deutschland nach Osten gegangen und touren da fast jedes Jahr. Also da ist so. Jede europäische Tournee wird verlängert irgendwo nach Russland. Ne? Und mittlerweile kann man überall spielen. Früher, das war so mehr konzentriert auf große Städte, so wie Moskau und St. Petersburg. Mittlerweile, letzte Tour haben wir jetzt gemacht von Moskau bis Chabarovsk. Also ich glaube, insgesamt habe ich ausgerechnet 28.000 Kilometer. So in 2-3 Wochen, da ist schon wirklich weit, weit, weit weg, also bis japanische Grenze haben wir da geschafft, durch ganze Sibirien. Und da ist interessant, wie da alles entwickelt. Die ganze Metal-Szene da lebt mehr von Konzerten. Da gibt es nicht so wie in Europa und der Rest der Welt viel mit CD verkaufen. Da ist diese Szene leider so mit Bootlegs versaut. Da kann man nichts verkaufen so richtig. Und darum existiert diese Szene mehr live. Ja, mit Rage haben wir angefangen, damals, ich glaube, 2001, erste Tournee. Das war fantastisch, das war wirklich so viele Eindrücke. Publikum ist sehr wild, kann man so vergleichen, vielleicht mit Südamerikanern und so, irgendwo in Brasilien, da ist auch ähnlich. Da ist teilweise so laut vorne, man hört nicht, was man spielt. Das macht total Spaß, für mich speziell auch besonders, wenn ich so meine Sprache da vorne höre. Und klar, das, ich meine, speziell in Russland, da ist sehr viel Spaß zu tun. Ne? Hübscheste Frauen der Welt, ne? Viel Clubs, viel ja, Partys, Alkohol und viele Bands wie zum Beispiel Udo, Doro und spielen das fast jedes Jahr. Also mittlerweile rede ich auch.
In Russland ging also was in Sachen deutscher Stahlarbeit. Trotz frostiger Temperaturen heizten unsere Heavy-Metal-Helden dem Onkel Ivan ordentlich ein. Aber auch auf der Südhalbkugel wurden deutsche Bands schon gefeiert. Und so packt für die nächste Folge mal ein paar Shorts und die Badelatschen ein. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch mal einen Link in den Shownotes. The Block of Rock gibt's jeden Freitag zum Feier am Bier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und auch auf radiobob.de und in der MyBob App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf einen Blick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt, The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking! Und das drauf hier.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.